Machen wir jetzt weiter in der Vorlesung. Wir hatten uns ja zwei Typen von Synchronisationsmitteln angeguckt, also Mutexte und Semaphore. Und ich hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass sie halt, wenn sie die einsetzen, zwar ein schönes Hilfsmittel haben, ja, was also gegenseitigen Ausschluss sicherstellen kann, das aber nur dann funktioniert, wenn sie es auch vernünftig einsetzen. Also wenn sie wirklich alle Bereiche im Code erkennen, wo also auf gemeinsam genutzte Variablen zugegriffen wird und sie dann entsprechend ihre Mutexte immer sperren oder wieder freigeben. Und es reicht halt aus, wenn Sie eine einzige Funktion in einem größeren Programm haben, wo Sie auf die Daten zugreifen und es vergessen, dann ist es direkt vorbei. Und das ist also etwas unschön und deswegen haben sich die Entwickler von Programmiersprachen noch ein anderes Konzept überlegt, was also Synchronisation für den Programmierer etwas vereinfachen soll, und das Ding nennt sich Monitor. Monitor im Sinne von überwachen, ja, to monitor something heißt ja etwas überwachen. Und der Monitor geht jetzt hin und kapselt praktisch diese kritischen Bereiche, also ihren Code, der einen kritischen Bereich darstellt, den packen sie als Monitorprozedur in den Monitor hinein und sind dann auf der sicheren Seite. Ja? Und damit sie das machen können, sie können also nicht einfach irgendwie eine Bibliothek oder sowas hinzubinden, sondern ein Monitor ist ein Sprachkonstrukt, ja? Das muss etwas sein, was in der Programmiersprache schon drin ist. Also in Java haben sie das drin und in Concurrent, Pascal und in einigen anderen Sprachen auch noch. Gibt es solche Sachen, wobei man dann aufpassen muss, wenn man sich abstrakt mit Monitoren beschäftigt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Und die einzelnen Programmiersprachen setzen es unterschiedlich um. Also da muss man, wenn wir uns jetzt die allgemeinen Ideen zum Thema Monitor angeguckt haben und wenn man das dann in einer Programmiersprache tatsächlich benutzen will, muss man schauen, welche von den Varianten da verwendet wird. Okay, was ist also ein Monitor? Vom Prinzip ist es sowas Ähnliches wie eine Klasse. Ja, es ist eine Sammlung von etwas, was Sie Prozeduren oder Funktionen oder Methoden nennen können. Variablen gehören dazu und dann kommen noch spezielle Bedingungsvariablen rein. Die Variablen, die im Monitor definiert sind, das sind die Dinge, auf die Sie parallel zugreifen wollen, ja, die Sie also schützen wollen, wo es kritische Bereiche geben wird. Und die definieren Sie praktisch innerhalb von diesem Monitor. Und wenn Sie jetzt mehrere Prozesse haben, die auf diese Variablen zugreifen wollen, dann funktioniert das nur, indem praktisch eine Funktion aufgerufen wird, die in diesem Monitor definiert wurde. Ja, Sie haben also keine Möglichkeit, direkt auf eine Variable zuzugreifen innerhalb Ihres Prozesses, sondern Sie müssen immer so eine Art Einstiegsfunktion in den Monitor verwenden. Was der Monitor dann für Sie tut, ist, er stellt sicher, dass zu jedem Zeitpunkt nur ein einziger Prozess wirklich im Monitor läuft. Also wenn Sie jetzt mehrere Prozesse haben und Sie rufen aus diesen parallel laufenden Prozessen vielleicht auch verschiedene Funktionen auf, die zum gleichen Monitor gehören, dann werden die in irgendeine Reihenfolge gebracht und der Monitor sorgt dafür, dass eine einzige davon wirklich ausgeführt wird. Ja, also wenn Sie zwei haben, die gleichzeitig laufen, dann wird eine davon blockiert. Oder wenn es noch mehr sind, werden die alle blockiert, bis auf die eine, die durchgelassen wurde. Und wenn Sie dann die Monitorprozedur wieder verlassen, ja, also wenn Sie praktisch diesen kritischen Bereich dann abgearbeitet haben, in dem Moment wird dann der Monitor wieder freigegeben. Das Ganze mal grafisch dargestellt. Sie sehen oben, falls Sie diesen Schwarz-Rot-Kontrast sehen können, Sie sehen oben nochmal die klassische Art, den Zugriff auf Daten zu schützen, ja, mit einem Mutex. Sie haben dann praktisch hier Ihre zwei Prozesse. Hier soll der kritische Bereich sein, ja, hier fängt er an, hier drin wird jetzt irgendwie auf diese gemeinsamen Variablen zugegriffen. Hier endet dann der Zugriff auf die Variablen. Auf der rechten Seite haben Sie dasselbe Bild. Und Sie müssen dann, wenn Sie mit Mutexen arbeiten wollen, müssen Sie eben einen Mutex definieren und hier am Anfang den halt locken, ja, und dann wieder freigeben. Und dann funktioniert das Ganze. Ja, das war dieses klassische Konzept, was wir schon besprochen haben. Und das tut es eben nur, wenn Sie jetzt ganz viele solche kritischen Bereiche haben, wenn Sie immer daran denken, hier am Anfang und am Ende jeweils den Mutex richtig zu setzen oder freizugeben. Und wenn Sie das Ganze jetzt mit einem Monitor machen, dann gehen Sie anders hin und sagen, okay, ich definiere zunächst mal den Monitor, darin deklariere ich die Variablen, die auf die potenziell von mehreren Prozessen zugegriffen werden soll. Und Sie erstellen jetzt verschiedene Funktionen oder Prozeduren innerhalb des Monitors, die eben darauf zugreifen. Ja, also Beispiel, ganz einfache Beispiele wären Auslesen einer Variable und Setzen, Ändern einer Variable. Ja, dann können Sie so Get- und Set-Prozeduren irgendwie definieren. Und wenn Sie jetzt hier in Ihrem Prozess sind und den eigentlichen Code schreiben und Sie wollen jetzt einer Variable einen neuen Wert zuordnen, dann können Sie nicht einfach sagen v gleich 9 oder sowas, sondern dann müssten Sie eben eine Monitorprozedur setv mit Argument 9 aufrufen, damit das gemacht wird. Ja, also es ist vom Ansatz her erstmal dasselbe wie wenn Sie Objekte haben. Ja, Sie haben eine Klasse und da drin haben Sie halt Variablen, die als private deklariert sind. Da kommen Sie auch von draußen nicht dran, sondern es muss dann auch eine public definierte Funktion praktisch da drin sein, eine Methode, über die Sie die Variable ändern können. Das ist vom Handling her eigentlich genau dasselbe, nur eben mit dem Unterschied, der Monitor zwingt Sie nicht nur diese externen, also nach draußen exportierten Funktionen aufzurufen, sondern er sorgt eben auch für den gegenseitigen Ausschluss. Ja, wenn Sie jetzt also hier in zwei Prozessen zweimal dieselbe Entry-Funktion aufrufen, ja, oder es kann auch eine andere Funktion sein, es ist egal, es geht darum, dass Sie zum selben Monitor gehören, dann, wenn das praktisch gleichzeitig ungefähr passiert, dann wird der Monitor dafür sorgen, dass nur die Funktion, die als erste betreten wurde, tatsächlich laufen kann. Ja, die andere wird dann blockiert. Und das hat jetzt für Sie den großen Vorteil, Sie können in diesem Modell immer noch Fehler machen. Ja, Sie können immer noch außerhalb des Monitors Variablen deklarieren und auf die aus verschiedenen Prozessen zugreifen. Dann haben Sie immer noch dasselbe Problem. Aber es ist viel einfacher, es mit diesem System zu machen, weil Sie sich nur am Anfang überlegen müssen, welche Variablen sind das, auf die möglicherweise parallel zugegriffen wird, ja, was Sie verhindern wollen. Dann packen Sie diesen ganzen Kram in einen Monitor oder vielleicht haben Sie auch mehrere Monitore, wenn es mehrere unabhängige Dinge gibt und dann kann nichts mehr passieren. Wenn Sie alle Variablen, die potenziell gefährlich sind, wenn Sie die alle in Monitoren versteckt haben, dann sind Sie auf der sicheren Seite, weil Sie haben ja aus dem normalen Programmcode heraus keine Möglichkeit, direkt auf diese Variablen zuzugreifen. Ja, es geht nur über die sogenannten Entry-Funktionen oder Entry-Prozeduren, wo Sie praktisch dann über etwas, was zum Monitor gehört, auf die Variablen zugreifen können. Und das ist eben genau dann interessant, wenn Sie jetzt nicht ein Trivialprogramm haben, was zwei Threads erzeugt und irgendwie der eine liest und der andere schreibt oder sowas, sondern wenn Sie was unübersichtlich Großes programmieren, ja, dann haben Sie eben bei den Mutexen oft das Problem, dass Sie schon vor Wochen irgendwie einen Teil Code geschrieben haben und jetzt schreiben Sie was anderes und vergessen einfach, dass es sich um Variablen handelt, die Sie schützen müssen. Ja, und dann vergessen Sie an einer Stelle den Mutex zu benutzen oder benutzen ihn mal falsch. Ja, und dann ist es praktisch vorbei, dann haben Sie das Programm kaputt gemacht. Und mit der Monitorgeschichte kann Ihnen das nicht passieren, weil Sie kommen eben einfach nicht anders an die Variablen ran. Gut, ein ganz einfaches Beispiel, Plattenzugriff. Ja, zunächst mal sehen Sie oben den Code, den Sie verwenden würden, ganz grob, wenn Sie das mit einem Mutex machen würden. Sie würden dann irgendwo deklarieren, Mutex Disk Access gleich 1. Ja, die 1 bedeutet dann, es darf auf die Platte zugegriffen werden. Und dann würden Sie, wenn Sie was lesen wollen davon, ja, dann würden Sie Wait Disk Access machen. Damit würden Sie den Mutex praktisch locken. Ja, wenn Sie da durchkommen, dann haben Sie den Mutex bekommen, können jetzt wirklich die Daten von der Platte lesen und anschließend mit Signal Disk Access setzen Sie den wieder von 0 auf 1 hoch und geben ihn damit wieder frei. Und genauso unten drunter die Befehle, um jetzt zu schreiben auf die Platte. Und das ist das, was Sie schon kennen. Und wenn Sie das jetzt mit einem Monitor machen würden, dann würden Sie eben einen Monitor definieren. Ja, der muss eine Lese- und eine Schreibprozedur oder Funktion zur Verfügung stellen. Und innerhalb von diesen Funktionen wird dann eben auch wieder von der Platte gelesen oder drauf geschrieben. Und dann gibt es noch eine Initialisierung. Da steht im Wesentlichen auch drin, Zugriff ist freigegeben am Anfang. Und im Hauptprogramm würden Sie dann eben diese Entry-Prozeduren des Monitors einfach nutzen. Ja, müssten sich also im Hauptprogramm oder in den normalen Funktionen, die Sie schreiben, müssen sich keine Gedanken mehr über das Sperren und Entsperren machen, sondern nutzen einfach die Monitor-Funktionen und damit ist alles gut. Ja, das ist jetzt so eine Pseudo-C- oder C++-Syntax. Das gibt es halt in C nicht und in C++ gibt es auch nicht. Aber so würde es aussehen, wenn es das geben würde. Ja, in Java, das werden wir gleich noch sehen, sieht es auch ein bisschen anders aus. Die benutzen kein Schlüsselwort Monitor, sondern sie definieren normale Klassen und müssen da drin das Schlüsselwort Synchronized verwenden. Aber das sehen wir gleich noch im Beispielcode. Ja, also kommen wir gleich noch zu. Es ist möglich, dass während Sie im Monitor sind, Sie auch unterbrochen werden. Das ist natürlich immer möglich. Es ist ein Prozess, der läuft und auch wenn er in den Monitor eintritt, ist er natürlich immer noch ein normaler Prozess, der also unterbrochen werden kann. Wenn Sie dann auf einen anderen Prozess umschalten, der auch in den Monitor will, dann kommt er halt nicht rein. Ja, das heißt also, der steht dann in diesem Aufruf, ja, meinetwegen Disk Write, und wird wieder aktiviert und dann stellt man fest, er kommt nicht rein. Ja, wie das jetzt genau gelöst ist, ob das Ding irgendwie komplett aus der Bereitwarteschlange rausgeschoben wird, solange bis er darf, über irgendwelche Signale oder sowas, wäre eine Möglichkeit. Er könnte auch eine Art aktives Warten machen oder in dem Moment, wo er geweckt wird, könnte er gucken, darf ich rein, und wenn nicht, dann gibt er die Kontrolle wieder ab, irgendwas in der Form. Aber jedenfalls, solange der erste Prozess im Monitor drin ist, auch wenn er dann irgendwann mal unterbrochen wird, kommt der andere nicht voran. Ja, also in dem Sinne haben Sie Atomarität, weil Sie einfach diesen gegenseitigen Ausschluss sicherstellen. Was auch immer innerhalb Ihrer Monitorprozedur stattfindet, wird nicht unterbrochen. Also im Sinne von, irgendjemand anders kann in der Zwischenzeit auch im Monitor was machen.
Ja? Aber also bei dem Beispiel jetzt konkret, ich weiß, ich reite da auf Details, man könnte das anders programmieren, aber bei dem Beispiel wäre es jetzt möglich, dass Prozess 1 was liest, danach Prozess 2 was schreibt und danach Prozess 1 wieder das überschreibt, was Prozess 2 jetzt gerade geschrieben hat, oder?
Ja. Also, ja, okay. Ja, also wenn Sie... Die Frage ist ja immer, was sind die Daten, die Sie schützen wollen, ja, wo Sie verhindern wollen, dass es irgendwie falsche Reihenfolgen gibt. Dieses einfache Beispiel ist jetzt nur dafür da, dass Sie nicht auf das Gerät mehrfach parallel zugreifen. Grundsätzlich ist dieses Read und Write gar nicht so problematisch. Schwieriger wäre ein Write, also was doppelt aufgerufen wird, ja, wo Sie zweimal an dieselbe Stelle irgendwas schreiben. Aber wenn Sie so einen Vorgang haben wie... ich lese erst, dann mache ich irgendwas damit und dann schreibe ich, ja, eben so eine Transaktionsgeschichte, dann würden Sie nicht Read und Write als Monitorprozeduren machen, sondern dann würden Sie eine Monitorprozedur abheben oder sowas schreiben. Ja, und die würde dann eben erst lesen, irgendwas verändern und dann wieder zurückschreiben und dann wäre die auch wieder geschützt. Ja, und wenn Sie dann zwei Prozesse haben, die beide abheben, aufrufen aus dem Monitor, dann kann nur einer der beiden Prozesse in den Monitor rein, kann seine komplette Transaktion durchführen und erst wenn er fertig ist, kommt der zweite Prozess rein und dann haben Sie genau das korrekte Verhalten, am Ende stimmt der Kontostand.
Aber dann muss im Grunde beim Abheben alle entsprechenden Variablen übergeben werden oder kann ich da auch drei Methoden übergeben, so wenn ich bestimmte Rechnungen haben will?
Ja, wenn Sie einfaches Abheben nur umsetzen wollen, was halt den Kontostand reduziert, dann übergeben Sie als Argument den Betrag, den Sie abheben wollen. Und die Prozedur würde dann den aktuellen Kontostand lesen, den Wert abziehen und wieder zurückschreiben. Ja, aber Sie können beliebige Sachen damit machen. Also diese Monitorprozeduren können ganz normal endlos lange Liste von Argumenten haben wie eine Funktion. Es ist eine Funktion, nur dass sie eben innerhalb des Monitors definiert wird und ihre der Start und Ende dieser Funktion überwacht wird durch den Monitor. Ja. Okay, was ich schon gesagt hatte, Monitor muss also etwas sein, was in der Programmiersprache drin ist. Und das Umsetzen, ja, dass eben jetzt gegenseitiger Ausschluss sichergestellt wird, das erledigt in dem Fall der Compiler für Sie. Und der wird dann so ein Monitor im Prinzip mit einem Mutex oder Semaphore oder sowas letzten Endes umsetzen, weil er muss ja irgendwelche Synchronisationsprimitiven verwenden, die das Betriebssystem bereitstellt. Und das hat also sicherlich irgendwie Mutexe und Semaphore. Ein Monitor wird es vielleicht selber nicht haben, aber es kann einfach übersetzt werden. Ja, deswegen, wenn Sie diesen Disk-Monitor haben und da so eine Entry-Funktion, dann würde das im Prinzip durch den Compiler umgesetzt in etwas, was genauso aussieht, wie wenn Sie mit einem Semaphore gearbeitet hätten, ja, oder mit einem Mutex, den Sie am Anfang vernünftig initialisiert hätten und dann eben innerhalb dieser Entry-Funktion am Anfang Wait und am Ende Signal für diesen Semaphore aufrufen. Ja, nur, dass Sie es eben nicht selber schreiben müssen in der Form, sondern der Compiler macht das für Sie. Ja, was ich schon eingangs gesagt hatte, das Ganze erinnert halt stark an objektorientierte Programmierung, dieses Klassenkonzept. Im Prinzip sind es auch Klassen, es ist nur etwas besser als das normale Klassenkonzept, weil es eben diesen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus für gegenseitigen Ausschluss drin hat. Dafür gibt es diese ganzen anderen Sachen, Vererbung und so weiter, das gibt es alles nicht in einem reinen Monitor. Ja, aber wenn Sie es eben zum Beispiel in Java machen, wo Sie die beiden Konzepte zusammengemischt haben, dann haben Sie eben Klassen, in denen Sie mit Synchronized solche geschützten Sachen eben definieren können. Ja, also synchronisierende Objektmethoden praktisch in der Klasse drin. Und es erinnert auch an modulare Programmierung, das kennt aber heute keiner mehr. Ja, Sie haben eben diese Kapselung, das hatte ich alles schon gesagt, und das Ganze ist im Prinzip sehr hilfreich. Und die Frage ist jetzt aber, was passiert, wenn Sie im Monitor dann doch mal blockieren müssen? Ja, Sie sind in den Monitor reingekommen und aus irgendeinem Grund geht es nicht weiter und der Prozess wird blockiert. Wie sieht es dann aus mit anderen Prozessen, die auch in den Monitor rein wollen? Die hängen ja alle an diesem dann dran, die müssten alle warten, bis er wieder rauskommt. Und damit es da eine Möglichkeit gibt, dass man dann doch nochmal aus dem Monitor rausgeht, vorübergehend, um später wieder zurückzukommen, führt man sogenannte Zustandsvariablen ein. Im Englischen Condition Variables. Und das tritt so auf, dass Sie sagen, ja, meine Monitorprozedur, die darf nur dann durchlaufen, wenn irgendein bestimmter Zustand erfüllt ist. Ja, wenn Sie an dieses Bounded Buffer Problem, da begrenzter Puffer Problem denken, ja, wenn jetzt der Prozess zum Beispiel feststellt, der Puffer ist voll, kann nicht reinschreiben, dann wäre das diese Bedingung Puffer voll. Ja, die können Sie testen und wenn der Puffer voll ist, dann geht es erstmal nicht weiter. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie eben so einen Schreib-Thread und einen Lese-Thread haben, ja, für dieses Pufferproblem, und der Schreib-Thread ist in den Monitor reingegangen, weil er was schreiben wollte in den Puffer und merkt jetzt, dass der Puffer voll ist, dann hätten Sie eben genau dieses Szenario, der muss warten, ja. Aber es kommt ja der Leseprozess gar nicht dazu, was auszulesen, weil der muss ja auch in den Monitor rein. Ja, kann er aber nicht, weil der Monitor ja gerade dafür da ist, sicherzustellen, dass sowas nicht passiert. Jetzt können Sie natürlich sagen, gut, der Schreibprozess verzichtet einfach komplett, geht aus dem Monitor wieder raus, aber das wird dann relativ unübersichtlich. Und deswegen haben Sie die Möglichkeit, solche Zustandsvariablen zu deklarieren. Die enthalten im Prinzip keinen Inhalt in irgendeiner Form, sondern die sind einfach ein Name, den Sie benutzen können und Sie haben für diesen Namen dann eine Wait- und eine Signal-Funktion. Und damit wir das von dem Wait und Signal bei Semaphoren unterscheiden können, werde ich die immer mit so einem M vorneweg beschreiben. Die heißen halt genauso und machen auch was Ähnliches, aber es ist nicht dasselbe. Wenn man nicht durcheinander kommt, nenne ich die immer M-Wait und M-Signal. Und vom Verhalten, wie gesagt, sind die ähnlich wie bei den Semaphoren. Ja, also M-Wait wird den aufrufenden Prozess sperren und gibt damit den Monitor frei. Ja, und Sie sehen schon direkt den Unterschied zu der Semaphore-Wait-Funktion. Beim Semaphore versucht Wait ja runterzuzählen. Ja, und wenn das klappt, geht es weiter. Dieses Monitor-Wait blockiert auf jeden Fall. Also Sie haben unabhängig davon immer vorher noch einen Test, ist eine bestimmte Bedingung erfüllt. Und nur wenn die erfüllt ist, dann rufen Sie dieses M-Wait auf. Und auf der anderen Seite gibt es dann M-Signal. Und das kann einen durch M-Wait gesperrten Prozess wieder aktivieren. Ja, und das rufen Sie auf, bevor Sie den Monitor verlassen. Das ist das, was wir in diesem Beispielcode... Nee, hatten wir noch nicht. Ja, und dieses das Signal muss also direkt, bevor Sie den Monitor verlassen, aufgerufen werden. Das ist praktisch der letzte Befehl innerhalb so einer Monitorprozedur. Wenn Sie das zwischendrin irgendwo hätten, dann würden Sie damit die Mechanismen des Monitors unterlaufen. Ja, das würde dann dazu führen, dass doch ein zweiter Prozess gleichzeitig in den Monitor reinkommt. Denn es ist ja schon ein zweiter drin, der nur pausiert. Ja, und durch M-Signal wird er wieder wach gemacht. Das heißt also, Sie müssen da aufpassen, dass Sie dieses Signal dann ans Ende stellen. Gut, das Ganze sieht dann vom Prinzip so aus. Sie haben hier Ihren Monitor, irgendwelche Daten da drin definiert, haben eine Condition-Variable CV eingeführt und haben jetzt zwei Prozeduren im Monitor, F und G. Und der eine sagt am Anfang M-Wait auf diese Condition-Variable, auf CV. Und G sagt am Schluss der Ausführung M-Signal CV. Und wenn jetzt beide Prozeduren aus zwei verschiedenen Prozessen heraus aufgerufen werden, ja, beide Monitorprozeduren, dann ist es so, hier F fängt zunächst an, hier wird im zweiten Prozess G aufgerufen. Und jetzt erkennt F, dass er irgendwie eine Unterbrechung machen muss, dass er nicht weiterarbeiten soll, weil irgendein Zustand nicht erfüllt ist und ruft dann M-Wait CV auf. In dem Moment wird der Prozess praktisch schlafen gelegt, ja, aber in einem Zustand, wo er noch im Monitor drin ist. Nur, dass er jetzt schläft. Und dadurch kann G in den Monitor rein und macht irgendwas im Monitor. Und am Ende, wenn er fertig ist mit dem, was er im Monitor macht, dann ruft er M-Signal auf, also bevor er seine Monitorprozedur G verlässt. Ja? Und dieses Signal führt dazu, dass der Prozess F jetzt wieder geweckt wird und weitermachen kann. Und das wäre genau dieses Beispiel, wenn Sie die Schreibe- und Leseprozesse bei diesem Pufferproblem haben. Ja, wenn F der Schreibprozess ist und er hat hier festgestellt, Puffer ist voll, dann macht er M-Wait Puffer voll, meinetwegen. Und G kann dann loslegen, also der zweite Prozess darf dann in den Monitor rein, kann jetzt was rauslesen aus dem Puffer. Und am Schluss dann M-Signal aufrufen. Dadurch wird der Prozess F, also der Prozess 1, wo F drin läuft, wieder aktiviert. Der muss jetzt neu prüfen, ob diese Bedingung Puffer voll, ob die immer noch gilt oder nicht. Ja? Und wenn sie immer noch gilt, weil zum Beispiel der Prozess gar nicht gelesen hat aus dem Puffer, dann würde er wieder M-Wait aufrufen. Also er würde in der Schleife das dann immer wieder aufrufen, aber sich natürlich jedes Mal wieder schlafen legen. Und immer wenn wieder so ein Signal kommt aus einer anderen Monitorfunktion heraus, dann wird er also wieder geweckt, kann wieder prüfen, geht es jetzt weiter, er ist ja im Monitor drin und kann dann weitermachen. Ja, also diese Zustandsvariablen sind eben dafür da, dass Sie zwischendrin in einer Monitorprozedur oder Funktion, dass Sie, wenn Sie erkannt haben, es sollte jetzt besser nicht weitergehen, ja, ich kann nicht weiterarbeiten, dass Sie sich dann schlafen legen können und dadurch einem anderen Prozess die Möglichkeit geben, auch in den Monitor reinzukommen. Ohne dass Sie die Logik Ihrer Programmausführung irgendwie unterbrechen müssen.
Aber ich kriege dann definitiv im Prozess 1 wieder den Tokus und nicht bei einem Prozess 3, der auch noch rein müsste.
Also wenn Sie einen Prozess 3 haben, der noch gar nicht im Monitor drin war. Der wird benachteiligt. Der muss sich hinten anstellen. Die Dinger kommen in eine Extra-Warteschlange, wenn sie sich mit M-Weight schlafen gelegt haben, die werden bevorzugt behandelt. Aber wenn sie mehrere sie können mehrere Prozesse haben, die M-Weight aufrufen. Wenn der erste in den Monitor gegangen ist, ruft M-Weight auf. Dann kommt ein zweiter und der ruft auch M-Weight auf. Ja, dann würden die beide praktisch im Monitor drinstecken, aber durch M-Weight schlafen. Und dann, wenn dann ein M-Signal kommt, dann ist die Frage, welcher von denen geweckt wird. Da gibt es verschiedene Modelle. Ja, also es gibt zum Beispiel in Java die Möglichkeit, dass alle aufwachen. Ja, dann sind die für einen Moment alle wach, müssen alle prüfen, ob sie weiterarbeiten dürfen. Und wenn nicht, werden sie wieder M-Weight aufrufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nur einen zu wecken. Und dann gibt es auch verschiedene Wahlmöglichkeiten wieder. Haben Sie eine richtige Warteschlange, wo die in der Reihenfolge drinstehen, wie Sie Wait aufgerufen haben? Oder werden die willkürlich gewählt? Na, bei den Semaphoren haben wir das starker und schwacher Semaphor gewählt. Starker Semaphor war einer, der in der richtigen Reihenfolge aus einer Warteschlange rauskommt. Ein schwacher war einer, wo nach dem Zufallsprinzip irgendeiner aufgeweckt wird. Und das haben Sie genauso bei den Monitoren. Okay, wenn Sie also diese Wait-Funktion für eine bestimmte Zustandsvariable aufgerufen haben, dann landet dieser Prozess in einer Warteschlange, die dieser Zustandsvariable zugeordnet ist. Das heißt, auch wenn Sie mehrere solche Zustandsvariablen haben, werden auch verschiedene Warteschlangen verwaltet. Da werden wir auch wieder sehen, wenn wir uns das Java-Beispiel angucken, die kennen nicht verschiedene Zustandsvariablen in Java. Die kennen nur genau eine und die hat auch keinen Namen. Da heißen die Funktionen dann einfach Wait und Signal oder Wait und Notify. Und da wird kein Zustandsvariablen-Name übergeben, weil es nur genau eine davon gibt. Aber im allgemeinen abstrakten Monitor-Konzept können Sie mehrere solche Zustandsvariablen haben. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Diese internen Warteschlangen, die haben Vorrang vor Prozessen von außen. Ja, das heißt also, ein Prozess, der gerade erst versucht, in den Monitor reinzukommen, der wird da nie reinkommen, solange es noch Prozesse gibt, die schon im Monitor sind, aber schlafen. Hier sehen Sie jetzt, wie man das Ganze mit Hilfe von einem Mutex oder Semaphor umsetzen könnte. Ja, wenn Sie eine Condition-Variable praktisch als Klasse irgendwie definieren wollten, dann hätten Sie da drin definiert Wait- und Signal-Funktionen, ja, oder Methoden für eine Variable aus dieser Klasse. Und dann hätten Sie halt einen Mutex, ja, und zusätzlich noch einen Semaphor. Und zunächst mal würden Sie komplett den Zugriff sperren auf die Warteschlange. Ja, dann würden Sie die Warteschlange um 1 vergrößern, dann den Zugriff wieder freigeben und dann mit Waiting Down den Prozess praktisch schlafen legen. Ja, Waiting ist der Semaphor. Und mit M, also die Signal-Methode würde dann so aussehen, dass Sie auch wieder zunächst den Zugriff auf die Warteschlange sperren und dann im Prinzip diese Q-Size-Variable mehrfach dekrementieren, ja, eins abziehen und Waiting Up aufrufen, also den Semaphor wieder erhöhen, beziehungsweise eben damit Prozesse wecken. Ja, in dem Fall sind ja Sachen in der Warteschlange drin. Und das ist jetzt genau diese Umsetzung, wo ich schon meinte, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist genau die Variante, wo alle in der Warteschlange geweckt werden. Und die müssen dann alle wieder gucken, ob sie weitermachen dürfen oder erneut Wait aufrufen müssen. Gut, dieses Pufferproblem, also Erzeuger-Verbraucher-Problem, sehen Sie hier mal mit einem Monitor gelöst und Sie sehen schon, der Code ist deutlich kürzer als in der Variante, wo wir das mit einem Semaphor und einem Mutex oder mit zwei Semaphoren und einem Mutex gemacht haben. Am Anfang ein paar Deklarationen, diese beiden Condition-Variablen, non-empty, non-full, Ja, mit der Bedeutung eben, also nicht leer, das ist eine Bedingung, die geprüft werden soll und nicht voll. Und wenn Sie jetzt hier diese Anhängen-Funktion haben, ja, die würde praktisch im Schreibprozess laufen oder im Schreibthread, dann würden Sie hier gucken in einer While-Schleife, while count gleich buff size. Count gleich buff size heißt, der Puffer ist voll. Ja, solange also der Puffer voll ist, rufen Sie mWait non-full auf. Wenn Sie an der Stelle wirklich sind und der Puffer ist voll, dann rufen Sie dieses mWait auf die Condition-Variable non-full und dann legt sich dieser Prozess schlafen und ein anderer darf in den Monitor eintreten. Ja, der würde dann jetzt in diesem Beispielszenario natürlich hier durch die While-Schleife direkt durchkommen, weil der Count nicht null ist, Count ist ja full, also Buff-Size. Ja. Würde dann halt irgendwas aus dem Puffer rausholen, den kleiner machen damit und dann M-Signal non-full aufrufen. Und das führt dazu, dass dann dieser andere Prozess hier praktisch aufgeweckt wird. Der steckt aber noch in der While-Schleife. Ja, der hat also, der kommt jetzt gerade aus dem M-Wait raus und muss dann erneut die While-Schleife durchlaufen. Wenn das geklappt hat, dann ist Count jetzt nicht mehr Buff-Size, es ist eins kleiner geworden. Und dann kommt er praktisch auch darüber hinweg, kann dann wieder was in den Puffer reinschreiben, erhöht den Counter, ruft M-Signal non-empty auf, was jetzt in dem Fall keine Auswirkungen hätte, weil der andere Prozess nicht schläft. Ja. Dann würde diese Monitor-Prozedur auch wieder verlassen werden.
Wenn der aus dem Empty wieder rauskommt, geht er wieder hoch zur Schleife und macht hier weiter. Normalerweise würde er in dem Upload weitergehen, oder?
Ne, also hier ist ja, in dem Fall wird nur ein einziges Element eingetragen. Ja, Sie rufen das aus einem Prozess auf, der in seinem Hauptprogramm eine Schleife hat, in der er den Puffer befüllt. Also er erzeugt neue Items für den Puffer und ruft dann jedes Mal diese Monitor-Append-Funktion auf. Ja, also der Prozess würde natürlich dann direkt danach oder kurz danach wieder hier reingehen, aber zunächst mal wird hier der Monitor verlassen.
Nein, ich meine, bei dem M-Wait-Kommando da, in der zweiten Zeile von der Methode,
hier.
Wenn er schlafen gelegt wird und dann wieder aufgeweckt wird durch das Signal. Und
ja, wenn er jetzt wieder aufwacht, dann kommt er natürlich in der While-Schleife, testet er wieder die Bedingungen.
Okay, und was mit den zwei Statements nach dem Wait-Kommando?
Ja, die werden nur dann ausgeführt, wenn das erste Mal Count ungleich Buff-Size war.
Also der geht wieder hoch zur Schleife und prüft erneut nach dem Wait.
Ja, aber das ist ja einfach nur die Bedeutung des While-Kommandos. Ja, das ist einfach, er muss ja abwarten, bis der Puffer einen Platz enthält, wo er was reinschreiben kann. Aber er macht das nicht mit aktivem Warten. Ja, das ist nicht so, Sie könnten hier ja auch einfach geschweifte Klammern setzen oder sowas. Das würde nicht funktionieren. Abgesehen davon, dass aktives Warten schlecht ist, würde es halt dazu führen, dass dieser Prozess nie in den Monitor reinkommt. Ja, dann würde der in einer Endlosschleife hängen und merken, der Puffer ist voll, es geht nicht weiter, aber der Leseprozess käme nie dran. Und dadurch, dass Sie diese Condition-Variable mit dem M-Wait verwenden, ist es eben so, dass er sich dann an der Stelle schlafen legt, wenn er merkt, es geht nicht weiter, und dann hat der die Chance, was zu tun.
Sie haben sich Account vielleicht 1 gesetzt, ich hätte plus 1 geschrieben, weil so zu erreichen, wie die Buff saß. Das heißt, ich kann immer Buffer momentan vollschreiben.
Ja, das ist richtig. Das muss Count plus gleich 1 sein und das Count minus gleich 1. Das ist für den Puffer, der einen Eintrag nur enthält. Wir hatten beide Varianten mal. Wir hatten diesen ganz einfachen Puffer, wo genau ein Element oder keins drin stehen kann. Das ist richtig, es muss plus gleich 1 und minus gleich 1 sein. War das auch Ihre Frage?
Ja.
Gut. So. Ihre auch. Geben Sie mir Ihren Namen bitte. Okay. Ja, und was diese Wait und Signal unten dann machen, das haben wir ja schon mal gehabt, das ist immer dasselbe gespiegelt. Ne? Das gehe ich jetzt nicht nochmal mit Ihnen durch. Sie haben halt diese beiden Extreme, Puffer ist komplett voll oder Puffer ist komplett leer und für beides müssen Sie da Sorge tragen. Ja, aber Sie sehen einfach, die Konstruktion ist viel übersichtlicher, als das mit Hilfe von Semaphoren und Mutexten der Fall wäre. Okay, wie gesagt, Java hat Monitore schon eingebaut, nicht mit einem speziellen Schlüsselwort Monitor, sondern sie machen normale Klassendeklarationen und können darin einzelnen Methoden praktisch das Schlüsselwort synchronized voranstellen oder irgendwo richtig an der richtigen Stelle unterbringen, public synchronized void irgendwas. Und wenn Sie praktisch sämtliche Methoden, die da drin sind, mit Synchronize deklariert haben, dann kriegen Sie effektiv etwas raus, was ein Monitor ist. Gegenüber dem allgemeinen Konzept gibt es keine benannten Zustandsvariablen, sondern es gibt nur genau eine. Ja, sind Sie also ein bisschen eingeschränkt und könnten schon den Beispielcode von der Folie davor nicht umsetzen, weil wir da zwei Zustandsvariablen hatten. Und man kriegt aber trotzdem eine Menge auch schon damit hin. Dieser Zugriff auf die Warteschlange, es gibt da jetzt nur eine, da heißen die Funktionen nicht mWait und mSignal, sondern sie heißen Wait und Notify. Ja, Notify weckt einen Prozess, also ist diese Semantik, wo nur einer aktiviert wird. Und dann gibt es noch ein Notify All, das alle Prozesse weckt. Ja, und das bedeutet, dass Sie, je nachdem, ob Sie das Notify oder das Notify All verwenden, sich eventuell in dem aufwachenden Prozess den Test auf die Bedingungen sparen können. Ja, wenn Sie wissen, dass ein Prozess nur dann aufgeweckt wird, wenn sich die Bedingung geändert hat, dann können Sie hier in dem Code anstelle einer While-Schleife, können Sie es durch ein If ersetzen. Ja, machen also If count gleich buff size, then wait. Ja, und wenn Sie dann wissen, es wird nur genau einer geweckt, dann wissen Sie, dass Sie das sind. Ja, und dann ist klar, dass der Puffer kleiner geworden ist. Also das geht nur, wenn Ihre Funktionen eben so arbeiten. Ja, aber Sie müssen dann nicht fürchten, dass mehrere Schreiber-Threads zum Beispiel gleichzeitig aufgeweckt werden und dann irgendwie versuchen, parallel zuzugreifen. Also wenn Sie dieses normale Notify verwenden, wo nur einer aufwacht, dann können Sie sich die While-Schleife eventuell sparen. Es schadet aber auch nicht, sie drin zu lassen, denn sie wird dann halt direkt true zurückgeben und dann kommen sie wieder raus, also beziehungsweise false in dem Fall, ne? Damit die While-Schleife verlassen wird. Okay, und bei diesem Notify-All werden eben alle geweckt, das entspricht dem, was da vorhin als Pseudocode war, wie sie das Ganze mit Hilfe von Semaphoren und Mutexen umsetzen könnten. Dann schauen wir uns nochmal dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem an, wie es in Java aussehen würde. Das ist jetzt kein vollständiger Code, den Sie übersetzen können, sondern ist nur ein Ausschnitt, der noch ein bisschen mehr bräuchte. Das Entscheidende ist jetzt, dass Sie hier diese Schreiben und Lesen, also hier Deposit und Fetch genannt, Methoden, dass Sie die mit Synchronize deklarieren. Und das führt dazu, dass eben Java dafür sorgt, dass es nicht möglich ist, aus mehreren Threads heraus mehrfach in diese Methoden reinzugehen. Ja. Der Rest ist jetzt relativ normal. Also Sie haben hier auch wieder in einer While-Schleife, prüfen Sie die Bedingungen und rufen dann Wait auf. Hier unten ist es genauso mit der jeweils anderen Bedingung. Und dann werden halt hier irgendwelche Sachen am Puffer gemacht. Und am Ende prüfen Sie eine Bedingung und rufen dann Notify auf. Ja, diese Tests, ja, also hier jetzt ist der Puffer praktisch vorher leer gewesen oder ist der Puffer vorher voll gewesen, die waren in dem allgemeinen Monitorcode nicht nötig, weil wir da verschiedene Zustandsvariablen hatten. Weil Sie hier nur eine haben, müssen Sie noch gucken, ob es sinnvoll ist, Notify aufzurufen. Gut, das war's zu den Monitoren. Haben Sie noch Fragen dazu? Ja.
Wenn ich jetzt in der Java-Klasse nur eine Synchronize-Methode habe, dann ist das kein Monitor.
Doch, es ist auch ein Monitor, wenn Sie nicht aus anderen Methoden heraus auch noch auf diese Daten zugreifen. Sie können ja dieselbe Methode mehrfach in verschiedenen Threads aufrufen. Ja, und dann sind Sie genauso davor geschützt. Also wenn Sie zum Beispiel diese Abheben-Methode, das wäre ein Beispiel dafür, wo Sie einen Monitor haben, der nur eine einzige synchronized, also eine Klasse haben mit einer einzigen synchronized Methode, und das wäre trotzdem ein Monitor, weil es sicherstellt, dass nicht parallel abgehoben wird. Gut, dann machen wir Pause bis 5. Gut, dann machen wir weiter. Mit den Monitoren sind wir an der Stelle durch. Der nächste Punkt ist Locking. Ja, vom Prinzip haben Sie Locking schon gesehen, weil Locking genau das ist, was Sie mit einem Mutex machen können. Also es geht wieder um den gegenseitigen Ausschluss. Jetzt ist es aber so, dass diese normale Verwendung eines Mutex nicht besonders fine-grained ist. Ja, Sie haben nicht Möglichkeiten, das irgendwie zu beeinflussen. Es gibt halt genau einen Thread, der auf irgendwas zugreifen darf, und alle anderen müssen warten. Und manchmal möchten Sie aber unterscheiden und sagen, meine Threads tun unterschiedliche Dinge mit den Daten. Ja, der eine liest vielleicht nur, der andere schreibt oder schreibt und liest. Und möglicherweise wollen Sie es Threads gestatten, lesend auf etwas zuzugreifen und auch mehreren gleichzeitig, aber Sie wollen nicht, dass geschrieben wird und parallel dazu auch noch gelesen wird. Ja. Mehrfaches Lesen ist in der Regel unproblematisch, also wenn Sie verschiedene Threads haben, die einfach nur Werte auslesen, das ist eigentlich nie ein Problem. Aber wenn Sie jetzt eine Mischung haben, dass es also einen ganzen Haufen von Threads gibt und einige davon wollen lesen und andere wollen schreiben, dann würden Sie vielleicht gerne sicherstellen, dass sobald es einen Schreibenden gibt, es nichts anderes gibt. Ja, also dass dieser Schreibende exklusiv Zugriff hat, damit auch weitere Lesende praktisch unterbunden werden, weitere lesende Zugriffe. Und vielleicht sind Sie sogar noch großzügiger und sagen, es darf sogar parallel geschrieben werden, dann haben Sie eigentlich gar keine Sperre mehr. Ja, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, die vielleicht interessant sind für Sie. Und deswegen verwendet man für solche Sachen dann eben das Locking, wo man angeben kann, was man selber will. Ja, also ich will schreiben zum Beispiel, und was man gleichzeitig noch zulässt. Und beim Locking können Sie eben unterschiedliche Log-Betriebsarten, Log-Modi festlegen, und dann gibt es Verträglichkeiten. Ja. Das heißt, wenn ein bestimmtes Log schon gegeben wurde, vergeben wurde an einen Thread, und ein anderer Thread fordert ein weiteres Log für dieselbe Variable oder Menge von Variablen an, dann abhängig davon, wie das Ganze zusammenpasst, wird eben das zweite Log auch gegeben oder es wird nicht gegeben. Sie können also detaillierter einstellen, wann ein Thread in einen kritischen Bereich praktisch rein darf und wann nicht. Da gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt dieses Concurrent Read, also paralleles Lesen. Das wäre ein Lesezugriff. Also wenn Sie selber dieses Log setzen, dann wollen Sie lesen, und Sie erlauben, dass andere Threads auch schreiben oder lesen. Concurrent Write wäre, Sie wollen Schreibzugriff haben und Sie gestatten prinzipiell anderen Threads auch zu schreiben und damit auch zu lesen. Ja, also das Schreibrecht beinhaltet immer auch das Leserecht. Das sind praktisch Dinge, wo, wenn Sie also selber ein Concurrent Read oder Concurrent Write Log anfordern, dann schränken Sie andere Threads in keiner Weise ein. Aber es kann sein, dass Sie eingeschränkt werden, schon vorher, während Sie das Log anfordern, weil nämlich ein anderer Thread, der schon ein stärkeres Log bekommen hat, was dagegen hat, dass Sie auch Ihr Log bekommen. Und das wäre dann zum Beispiel ein Protected Read. Ja, das wäre, Sie wollen lesen und Sie erlauben auch anderen Threads zu lesen, aber es darf keiner gleichzeitig schreiben. Ja, dann gibt es Protected Write, das bedeutet, Sie wollen schreiben, Sie gestatten anderen Threads zu lesen, aber auch wieder keinem weiteren Thread zu schreiben. Und dann gibt es noch das Exclusive Log, ja, das ist praktisch, Sie wollen Schreibzugriff haben und nichts anderes zulassen. Wenn Sie also nur mit Exclusive Logs arbeiten würden, alle Ihre Threads fordern immer Exclusive Logs an, dann haben Sie genau das, was Sie beim Mutex haben, na, also das Standardverhalten. Aber Sie haben jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, parallel dazu, dass es diese Exclusive Logs gibt, Gibt es auch noch die anderen Log-Varianten und da können dann eben verschiedene Dinge passieren, je nachdem, welche Threads jetzt was aufrufen. Es entsteht dann so eine Tabelle, ja, die können Sie praktisch so lesen, ein Thread hält schon eines dieser Logs da oben, ja, und ein zweiter Thread fordert eines der Logs hier in dieser Spalte an und das X bedeutet dann, Zugriff wird gewährt, also kommt durch diesen Log-Aufruf durch und kann weiterarbeiten und ein Minuszeichen in so einem Feld bedeutet, er muss warten, bis der andere das Log freigibt. Ja, das ist einfach diese Verträglichkeitsmatrix, die symmetrisch sein sollte. Und ja, also einfach mal als Beispiel, wenn ein Thread schon das Exclusive Log hat, ja, also das klassische Log wie bei einem Mutex, dann kann eben kein einziger anderer Thread irgendeine Form von Log noch bekommen, die müssen alle warten. Wohingegen, wenn jemand das Concurrent Read Log nur gesetzt hat, ja, das ist ja das Friedlichste, was man praktisch anfordern kann, man sagt damit nur, ich würde gerne lesend zugreifen und was die anderen machen, interessiert mich nicht, dann können andere Threads fast alle Logs bekommen, die hier möglich sind. Nur das Exclusive Log kann dann nicht vergeben werden, weil eben kein exklusiver Zugriff möglich ist, solange irgendwer anders noch was macht. Ja. Und wenn Sie jetzt praktisch, hier kann es ja passieren, dass mehrere Threads gleichzeitig in diesen kritischen Bereich, wenn Sie den dann noch so nennen wollen, reingehen über verschiedene Log-Varianten. Und jetzt kann es sein, dass wenn Sie zum Beispiel hier im Protected Read Log noch zusätzlich anfordern wollen, dass es schon drei andere Threads gibt, die auch irgendeinen Log halten. Ja. Und dann müssen Sie praktisch alle Kombinationen überprüfen. Und nur wenn die alle okay sind, wenn Sie überall ein X im entsprechenden Feld haben, nur dann können Sie noch dieses zusätzliche vierte Log auch noch vergeben. Ja, wenn also die anderen Threads nur Concurrent Read und Protected Read Logs halten, dann wird auch ein weiteres Protected Read durchgehen. Sobald irgendein anderes Log dabei ist, kann es nicht weitergehen für den Prozess, der dieses oder für den Thread, der dieses zusätzliche Log anfordert. Ja.
Was ist jetzt, wie wird ein Prozess behandelt, der exclusive möchte? Und ich sage mal, vier Stück haben den Protect. Muss der dann so lange warten?
Muss warten, bis alle ihre Logs zurückgegeben haben.
Können in der Zwischenzeit noch andere herkommen und sagen, ach, ich möchte es auch lesen?
Genau. Sie können auch in einer Schleife immer wieder neu das Log erwerben und wieder freigeben und der das exklusiv haben will, wartet ewig. Könnte passieren. Ja, also Sie haben eventuell da auch eine Deadlock-Problematik drin, genauso wie bei den einfachen Mutexen, nur dass diese Deadlocks hier seltener vorkommen. Ja, also wenn alle sehr restriktiv sind, also das Schlimmste wäre ja, dass alle ein exklusives Log haben wollen, dann muss halt gewartet werden und dann können diese ganzen Probleme auftreten, die Sie auch bei normalen Logs haben. Aber es sind zumindest die Chancen da, dass etwas mehr Parallelität möglich ist. Ja, also wenn die verschiedenen Threads keine Maximalforderungen stellen an die jeweiligen Logs, dann ist es möglich, dass mehrere Threads gleichzeitig auf diese Daten zugreifen. Okay, nochmal das Prinzipielle. Die Frage eben, ob das Log gewährt werden kann oder nicht, ist jetzt nicht mehr nur abhängig davon, ob es schon ein Log gibt, sondern eben von der Verträglichkeit dieser verschiedenen Log-Modi. Wenn eine Unverträglichkeit entdeckt wird, ja, dann wird dieser Ausschluss sichergestellt und das Verhalten ist dann wie bei einem Mutex, der Thread, der mit seinem Log-Wunsch nicht durchkommt, der wird blockiert. Genauso wie beim einfachen Mutex oder wie beim Semaphore und bleibt blockiert so lange, bis das Log gewährt werden kann. Das heißt natürlich, dass jedes Mal, wenn irgendein Log zurückgegeben wird, Sie prüfen müssen, die Liste der blockierten Threads hat sich für den die Situation jetzt wesentlich verbessert. Ja, also kann er jetzt das Log haben oder kann er es immer noch nicht haben? Es kann sein, dass das Log, was zurückgegeben wurde, noch nicht ausreicht. Ja, wenn Sie eben diesen exklusiven Zugriff zum Beispiel verlangen und Sie haben drei Prozesse, die einen Readlock gesetzt haben und einer davon gibt es zurück, das hilft Ihnen nichts. Alle drei müssen Ihr Log zurückgeben. Ja, solche Locking-Mechanismen gibt es im Betriebssystem selber. Weil Sie haben auch im Betriebssystem ganz viele Datenstrukturen, ja, Prozessliste, Warteschlangen, Speicherverwaltung und so weiter, wo Sie nicht wollen, dass da irgendwie parallel dran rumgeschrieben wird. Also an der Stelle werden Logs benutzt. Und auch in normalen Anwendungen können Sie das auch haben. Gerade Datenbanken arbeiten ganz intensiv mit Locking und die brauchen auch eben diese Möglichkeit, Lese- und Schreibzugriffe getrennt zu behandeln. Ja, weil sonst einfach zu große Teile der Datenbank ständig blockiert sind. Gut, eine weitere Möglichkeit, wie Sie irgendwie zu so einer Synchronisation kommen können, läuft über Nachrichtenaustausch. Die Idee hierbei ist, dass Sie einfaches Mittel der Prozess- oder Thread-Kommunikation haben, dass Sie praktisch Send- und Receive-Kommandos haben, wo Sie an ein bestimmtes Ziel eine Nachricht schicken können und das Ziel ist in der Lage, über das Receive-Kommando diese Nachricht zu empfangen und auszuwerten. Und diese Kommunikation ist synchron. Ja? Das heißt also, wenn ein Send nicht sofort ausgeführt werden kann, dann blockiert ein Thread. Beim Receive natürlich auch, also wenn noch keine Daten da sind, die der Receive empfangen kann, dann muss er auch blockieren so lange. Und das könnte eben daran liegen, dass die Kommunikation noch nicht vollständig ist. Wissen Sie, was hier so fiept? Ja, also es gehören ja zum Versand der Nachricht, gehören ja immer zwei. Also, ja. Danke. Also Sender und Empfänger, und wenn es bisher nur einen Empfänger gibt und noch keinen Sender, dann geht es eben nicht weiter. Genauso kann es sein, dass das System prinzipiell solche Nachrichten puffert, und wenn Sie zu schnell Nachrichten verschicken, dann ist der Puffer vielleicht voll und dann geht es da auch erstmal nicht weiter. Das Schöne an Nachrichten ist, dass Sie die auch über mehrere Rechner hinweg verwenden können. Na, also sowas wie ein Mutex oder diese anderen Synchronisationsmittel, die können Sie nur auf einer einzigen Maschine einsetzen, jedenfalls nicht ohne Mehraufwand. Ja, das Übliche ist, dass die auf eine Maschine lokal beschränkt sind, typischerweise sogar auf einen einzelnen Prozess, ja, und dessen Threads beschränkt, weil die ja etwas sind, was im Speicher dieses Prozesses abläuft. Es gibt auch Möglichkeiten, sowas wie einen benannten Semaphore oder einen benannten Mutex zu verwenden, der praktisch wie einen Dateinamen erhält, sodass Sie dann über mehrere Prozesse darauf zugreifen können, aber es bleibt auf einem System. Und Nachrichten können sich natürlich auch Prozesse auf verschiedenen Maschinen über das Netzwerk zuschicken. Das Ganze hat aber auch Nachteile. Ja, Sie müssen jetzt Informationen, die da übertragen werden sollen, die müssen Sie immer doppelt vorrätig halten. Ja, sie werden an der Senderseite irgendwie erzeugt und dann in irgendeiner Form übertragen an den Empfänger und liegen dann da auch wieder vor. Dann müssen Sie auch irgendwie ein Konzept davon haben, wer ist denn der Empfänger meiner Nachricht. Sie müssen den irgendwie ansprechen können, damit Sie nicht einen Broadcast oder sowas machen. Und Sie müssen auch darüber nachdenken, dass so eine Nachricht vielleicht auch verloren gehen kann und was das dann für Folgen für so Synchronisationsgeschichten hat, wenn eine Nachricht nicht ankommt. Da gibt es jetzt je nach Betriebssystem verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Nachrichtenversand umsetzen kann. Unix-Systeme verwenden zum Beispiel gerne Pipes für sowas. Pipes sind so eine in eine Richtung nur gehende Kommunikation, wo Sie eben in einem Prozess als Sender in die Pipe was reinstecken und im anderen Prozess kommt es dann aus der Pipe raus. Und wenn Sie in beide Richtungen Nachrichten schicken wollen, dann brauchen Sie zwei Pipes, eine für die Hin- und eine für die Rückrichtung. Dann gibt es bei Windows sowas wie Mail-Slots. Ja, es gibt einen Mail-Slot-Server, der dann im Betriebssystem läuft und der Nachrichten entgegennimmt. Und die können dann von den angedachten Empfängern da wieder rausgeholt werden. Prinzipiell können Sie auch sowas wie einen Broadcast machen, dass Sie eben mehrere andere Prozesse gleichzeitig ansprechen. Bei Nachrichten können Sie prinzipiell zwischen synchronen und asynchronen Nachrichten unterscheiden. Ja, das Standardmodell, wie ich es auch am Anfang beschrieben habe, ist eben, dass das Ganze synchron ist. Das heißt, solange der Nachrichtentransfer nicht vollständig ist, also die Gegenseite die Nachricht empfangen hat, solange blockieren beide Aufrufe, Send und Receive. Ja, beim Receive ist es klar, dass der sinnvollerweise blockiert, bis etwas angekommen ist. Beim Send ist es nicht unbedingt klar. Sie könnten nach einem Send auch direkt weitermachen, aber wenn Sie das eben als synchrones Modell haben, dann blockiert auch der Send so lange, bis die Nachricht angekommen ist. Ja, das heißt, in einem solchen Fall müssen Sie nicht prüfen, ob die Nachricht wirklich zugestellt wurde, sondern in dem Moment, wo dieser Send-Aufruf zurückkehrt, wissen Sie, die Gegenseite hat die Nachricht gekriegt. Alternativ dazu können Sie das Ganze auch asynchron machen. Ja, das ist dann vor allem beim Send interessant. Theoretisch können Sie auch einen Receive zurückkehren lassen, wenn keine Nachricht da ist, dann halt mit einem Fehlercode oder sowas, ja, dass aktuell keine Nachrichten in irgendeiner Warteschlange sind. Dann würden Sie aber auf der Empfangsseite dann in der Schleife halt immer wieder gucken müssen, ob was empfangen wurde. Dann ist es so, dass Sie Nachrichten grundsätzlich entweder verbindungsorientiert oder verbindungslos gestalten können. Das ist im Prinzip dasselbe, wie Sie bei IP-Verbindungen zwischen TCP und UDP-Verbindungen unterscheiden können. Wenn Sie eine verbindungsorientierte Nachricht haben, dann ist es halt so, dass zunächst eine richtige Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufgebaut wird. Ja, die wissen beide, dass diese Verbindung besteht und dann wird über diese Verbindung eine Nachricht übertragen. Und wenn Sie fertig sind, können Sie die Verbindung wieder abbauen. Da haben Sie dann in der Regel auch die ganzen Mechanismen drin, die sicherstellen, dass Nachrichten auch wirklich ankommen. Die Alternative ist eben, dass Sie was Verbindungsloses machen. Da haben Sie keinen direkten Kontakt zwischen Sender und Empfänger, sondern der Sender haut die Nachricht einfach raus und vielleicht kommt sie beim Empfänger an oder vielleicht auch nicht. Gut, was hat das Ganze jetzt überhaupt mit Synchronisation zu tun? Also Nachrichtenversand ist ja zunächst mal nicht direkt etwas, was so aussieht wie Synchronisation. Deswegen hier ein kleines Beispiel, wie Sie, wenn Sie zwei Prozesse haben, die immer abwechselnd auf eine bestimmte Variable zugreifen sollen, aber in keinem Fall gleichzeitig, dann könnten Sie das Ganze so machen, dass Sie sagen, einer von den Prozessen fängt an, der weiß, er hat als erster das Recht zuzugreifen und der zweite weiß, er darf zunächst mal nicht. Und dann schicken sich immer, nachdem der Zugriff stattgefunden hat, schicken sich die Prozesse Daten, also Nachrichten zu und sagen, jetzt darfst du. Ja, das ist im Prinzip so was wie dieses Ping-Pong, was wir schon mal hatten, nur eben jetzt mit Hilfe von Nachrichten umgesetzt. Jeder Prozess muss so lange warten, bis er praktisch das Go bekommt, bis er von dem anderen Prozess explizit eine Nachricht bekommt, ich bin fertig, jetzt darfst du. Und dann greift er zu und dann schickt er wieder eine Nachricht an den anderen. Ja. Ist jetzt nur ein einfaches Beispiel, weil Sie da halt nur dieses simple Modell haben, wo Sie immer abwechselnd das Ganze machen. Ja. Wir hatten das Coroutine genannt, wenn sich zwei Prozesse immer im Zugriff auf bestimmte Daten abwechseln. Ja, das sind dann auch schon alle abstrakten oder allgemeinen Synchronisationsprinzipien gewesen, die wir uns in dem Rahmen angucken. Im nächsten Block geht es jetzt darum, was im Linux-Kernel für Synchronisationsmittel zur Verfügung stehen. Ja, das heißt also, was kann ein Kernel-Programmierer für Möglichkeiten nutzen, Zugriffe auf Datenstrukturen im Kernel davor zu schützen, dass eben Zugriffe parallel stattfinden. Und die schauen wir uns jetzt einfach an. Das sind jetzt Dinge, die Sie sich nicht im Detail merken müssen. Ja, es kommen also ganz viele Funktionsnamen von kernelinternen Funktionen, die irgendwelche Details machen, entweder mit Variablen oder mit einzelnen Bits aus so Bitvektoren. Und Sie werden verschiedene Möglichkeiten sehen, wie sie eben, also sie haben Spinlocks da drin, das sind sowas ähnliches wie Mutexe, wir haben Semaphore, die gucken wir uns gleich an. Und es gibt diese atomaren Operationen, wo sie also auf Daten zugreifen, den Wert testen können und sowas wie dieses Test-and-Set-Lock benutzen können, was wir am Anfang mal als Hardware-Instruktion gesehen haben. Okay, atomare Integer-Operationen. Ja, atomar heißt eben wieder, während Sie auf diese Variablen zugreifen, kann kein anderer Teil des Kernels darauf zugreifen. Ja, im Kernel ist ja auch Parallelität möglich, also nicht nur mehrere Prozesse können gleichzeitig laufen, sondern es können auch mehrere Teile des Kernels parallel laufen, zum Beispiel indem Sie ein Mehrprozessorsystem haben. Und auch im Kernel gibt es ja Dinge, die möglicherweise unterbrochen werden durch was anderes. Ja, wenn irgendwas im Kernel läuft und es tritt ein Hardware-Interrupt auf, dann wird auch der Kernel unterbrochen. Es gibt dann für einen Typ, der Atomic T heißt und der im Prinzip ein Integer ist, aber immer als Atomic T verwendet werden soll, weil möglicherweise auf anderen Hardware-Plattformen das Ding anders aussieht. Und so eine Variable, die eben Integer-Werte aufnimmt, die können Sie mit so einem Makro Atomic Init initialisieren. Und dann haben Sie diese verschiedenen Funktionen, Atomic Set, Atomic Add und so weiter, die irgendwelche Veränderungen an diesen Variablen durchführen und dabei dafür sorgen, dass eben, wenn jetzt parallel mehrfach so ein Atomic Set oder Atomic Add aufgerufen wird, dass die wirklich atomar stattfinden, dass da keine Unterbrechung möglich ist. Ja, also dieses Atomic Add wäre ja sowas wie Kontostand erhöhen und wenn das auf zwei Prozessoren gleichzeitig läuft, dann würde der Kernel eben dafür sorgen, dass zunächst das eine komplett bearbeitet und dann das andere komplett bearbeitet wird. Auslesen können Sie die Dinge auch mit einem Atomic Read. Wenn man sich dann anguckt, was da im Kernel passiert, dann sieht man zum Beispiel, wenn der Kernel auf einem Einprozessorsystem läuft, dann wird dieses Atomic Read einfach zu einem normalen Auslesen der Variable. Ja, das wird dann nicht weiter geschützt, weil parallel zu diesem Lesevorgang nichts anderes passieren kann. Und wenn es eben ein Mehrprozessorsystem ist, dann wird irgendwie der Zugriff auf den Speicherbus gesperrt, damit es nicht mehrfach passieren kann gleichzeitig. Gut, dann gibt es hier erste Funktionen, die eben gleichzeitig eine Veränderung und einen Test durchführen. Ja, dieses Atomic Sub and Test, das zieht den übergebenen Wert von dieser Atomic T-Variable ab und gibt einen Rückgabewert zurück, abhängig davon, ob das Ergebnis 0 oder nicht 0 ist. Ja, damit können Sie eben solche Sachen machen, dass Sie einen bestimmten Wert abfragen und gleichzeitig verändern. Entsprechend gibt es Dekrement und Inkrement. Ja, das ist dasselbe, nur dass Sie das nur mit plus 1 oder minus 1 machen. Und dann gibt es noch etwas Atomic Add Negative. Also die haben einfach eine Reihe von möglichen Funktionen, die häufiger benötigt werden. Da wird ein Wert addiert und wenn das Ergebnis negativ ist, gibt es einen anderen Rückgabewert, als wenn es nicht negativ ist. Ja, also es ist einfach eine Reihe von Möglichkeiten, damit Sie nicht das zu komplex irgendwie ausdrücken müssen, je nachdem, was Sie erreichen wollen. Das sind im Prinzip die Operationen, die Sie auf normalen Variablen durchführen können. Und sehr häufig brauchen Sie aber nur einzelne Bits, ja, weil Sie irgendeinen Zustand abfragen wollen oder sowas, etwas, das entweder falsch oder wahr ist. Und dafür gibt es die atomaren Bit-Operationen. Damit können Sie auf Bit-Vektoren zugreifen und einzelne Bits setzen, ja, also einfache 0-1-Werte. Und ein Bit-Vektor hat eine beliebige Länge. Ja, das müssen Sie am Anfang irgendwie festlegen, sich merken, wie groß der Bit-Vektor ist. Sie sprechen dann über die Adresse an und dann werden praktisch einfach die einzelnen Bits ab dieser Speicherposition werden dann hochgezählt. Also Sie können den so groß machen, wie Sie wollen. Sie müssen nur dafür sorgen, dass nicht irgendwie anders auch noch auf diesen Bit-Vektor zugegriffen wird. Und dann haben Sie Set-Bit, Clear-Bit und Change-Bit. Das sind Funktionen, die praktisch die Werte ändern können, von einem Bit. Ja, also mit Set wird es gesetzt, mit Clear wird es zurückgesetzt und Change kippt es um, also 0 wird zu 1 und andersrum. Und auch da ist wieder sichergestellt, dass nicht gleichzeitig noch von anderer Stelle aus auf dasselbe Bit in diesem Bit-Vektor zugegriffen wird. Andere Bits sind aber nicht geschützt damit. Ja, also es wird nicht der ganze Bit-Vektor geschützt, sondern nur ein einzelnes Bit. Und das, was jetzt am nächsten dieser Test-and-Set-Lock-Geschichte nahe kommt, das sind diese Test-and-Set-Bit, Test-and-Clear-Bit und Test-and-Change-Bit Operationen. Die geben den ursprünglichen Wert in einem Bit zurück und verändern es gleichzeitig. Ja, und damit können Sie praktisch das, was wir als Hardware-Instruktionen TSL hatten, können Sie damit im Kernel verwenden und dann entsprechende Bits aus so einem Bit-Vektor damit nutzen. Sie können ein Bit auch einfach nur auslesen mit Test-Bit und sehr nützlich sind so Funktionen, das erste 1-Bit oder das erste 0-Bit in einem Bit-Vektor zu finden. Wir werden das später noch sehen, wenn wir uns mit Dateisystemen beschäftigen. Wenn Sie so eine Art Blockliste haben für ein Dateisystem und eine Übersicht darüber, welche Blocks schon belegt sind, ja, dann machen Sie so einen langen Bit-Vektor, der jeweils eine 0 enthält, wenn der ITE-Block frei ist und eine 1 enthält, wenn der ITE-Block belegt ist. Und wenn Sie dann einen freien Block suchen, dann würden Sie in diesem Bit-Vektor die erste 0 finden wollen. Ja, und dafür können Sie sowas verwenden, wenn sich der Bitvektor im Hauptspeicher befindet. So, damit kommen wir dann zu den eigentlichen spannenderen Synchronisationsmechanismen. Was ganz viel im Kernel verwendet wird, sind die sogenannten Spinlocks. Spinlock, kurz für Spinning Lock, also ein sich im Kreis drehendes Lock. Da haben wir es mit aktivem Warten zu tun. Also ein Lock ist etwas, was wie ein Mutex arbeitet. Und wenn Sie im Kernel an irgendeiner Stelle versuchen, so ein Spinlock anzufordern, dann, und das nicht kriegen, dann werden Sie nicht schlafen gelegt oder sowas, sondern dann laufen Sie in einer Endlosschleife weiter, bis Sie das Lock haben. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, aktives Warten ist schlecht, weil es Rechenzeit verbrät. Es gibt aber Stellen im Kernel, wo Sie nicht anders können, weil es einfach Bereiche gibt, die sich nicht schlafen legen dürfen. Wenn Sie sich erinnern, Thema Interrupt-Behandlung, Top-Half, Bottom-Half, diese Top-Half ist ja die, die direkt ausgeführt wird, ja, der erste Teil der Interrupt-Behandlung praktisch, und da dürfen Sie nicht schlafen. Weil das ist kein Prozess und auch nichts Ähnliches wie ein Prozess. Wenn sich sowas wie ein Interrupt-Händler schlafen legen würde, der könnte nie wieder aktiviert werden, weil es keinen Mechanismus dafür gibt. Na, und deswegen muss es Logs geben, die praktisch permanent immer wieder den Zustand überprüfen und dabei halt sinnlos Rechenzeit verbraten. Aber sie gehen dann davon aus, dass diese Logs immer nur kurz gehalten werden. Okay, diese Code-Abschnitte, wie man jetzt genau so einen Log bekommt und wieder freigibt, das möchte ich nicht im Detail besprechen. Ja, weil Sie eben nicht schlafen, können Sie in Interrupt-Händlern verwendet werden. Und es ist so, dass Sie häufig, wenn Sie ein solches Spinlock dann anfordern, dass Sie auch Interrupts sperren wollen. Weil Sie wollen auch nicht, dass dieses Lock, also dass der gelockte Teil im Kernel, dass der durch irgendwas unterbrochen wird. Und weil möglicherweise zu dem Zeitpunkt schon bestimmte weitere Interrupt-Sperren bestehen. Ja, also im Linux-Kernel können Sie verschiedene Interrupts sperren oder nicht sperren. Gibt es diese Variante Spinlock IRQ Safe, ja, damit wird praktisch der aktuelle Status, welche Interrupts gesperrt sind und welche nicht, wird in so eine Variable reingeschrieben. Dann werden gleichzeitig sämtliche Interrupts gesperrt und am Ende mit Spin Unlock stellen Sie den ursprünglichen Interrupt-Zustand wieder her. Ja, wenn Sie wissen, dass vorher keine Interrupts oder alle Interrupts gesperrt waren, dann geht es auch mit dem einfachen Spinlock ohne dieses IRQ-Save. Ja, also wenn zu Beginn alle Interrupts frei waren, ja, also es keinerlei Interrupt-Sperren gab, dann können Sie stattdessen Spinlock IRQ und Spin Unlock IRQ verwenden. Der sperrt dann alle am Anfang und gibt am Ende alle wieder frei. Der letzte Punkt, das ist etwas, was wir noch nicht besprochen hatten. Es gibt Betriebssysteme, die Spinlocks rekursiv gestalten. Ja, ein Spinlock ist ja so, dass es eben gegenseitigen Ausschluss sicherstellt. Ja, das heißt, es kann immer nur ein Teil da rein. Und wenn Sie an zwei Stellen dasselbe Spinlock anfordern, dann kriegt es nur einer der beiden, der es anfordert. Es gibt aber eine Möglichkeit, Spinlock so zu implementieren, dass wenn ein Prozess, der einen Spinlock schon hält, es nochmal anfordert, dass es ihm auch ein zweites Mal gegeben wird. Ja, damit Sie eine solche Sperre in rekursiven Funktionen verwenden können. Also Funktionen, die sich immer wieder selber aufrufen und am Anfang das Spinlock anfordern. Ja, und am Ende, bevor die Funktion verlassen wird, wird das Spinlock wieder freigegeben. Dann könnten Sie praktisch, wenn Sie Rekursionstiefe 5 irgendwie haben bei der Bearbeitung, zufällig, dann würden Sie halt 5-mal dieses Log anfordern und am Ende, weil Sie auch 5-mal aus der Funktion wieder rausgehen müssen, geben Sie es 5-mal wieder frei. Dieses Spinlog müsste dann mitzählen, wie oft es angefordert und gegeben wurde an denselben Prozess oder an denselben Code-Teil, der es da gerade benutzt. Und am Ende wäre es dann wieder entsperrt. Ja, aber die Linux-Spinlocks, die können das nicht, die sind nicht rekursiv. Das heißt, sie dürfen nicht 2-mal nacheinander einen Log auf dieselbe Log-Variable aufrufen. Wenn Sie nicht in diese Blockade reingehen wollen, sondern vorher schauen wollen, ob das Log verfügbar ist, dann haben Sie die Möglichkeit mit Spin... Moment... Ja, mit Spin is locked zu gucken, ob das Log verfügbar ist. Das wird Ihnen nur in der Regel nicht viel nutzen, weil wenn Sie Spin is locked aufrufen und feststellen, es ist nicht gelockt und als nächsten Befehl machen Sie dann, also fordern Sie das Log an, dann kann es sein, dass es in der Zwischenzeit vergeben wurde. Ja, das ist also nur ansatzweise hilfreich. Etwas besser ist deswegen Spin try lock. Spin try lock fasst diese beiden Sachen, testen, ob es geht, und anfordern praktisch zusammen. Ja? Spin try lock wird hingehen und das Log für Sie reservieren, wenn es möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann kommen Sie trotzdem aus diesem Aufruf raus und kriegen eine Fehlermeldung. Ja? Also Fehlermeldung einfach in Form des geeigneten Rückgabewertes. Sodass Sie dann sehen, Sie dürfen nicht in den kritischen Bereich rein. Aber es funktioniert eben nicht zu sagen, Spin Try Lock und dann greifen Sie einfach auf die Daten zu direkt danach, sondern Sie müssen den Rückgabewert von Spin Try Lock immer abfragen, um zu gucken, war das auch erfolgreich. Aber der Vorteil ist, wenn Sie eine Wahlmöglichkeit haben innerhalb Ihres Codes, wenn Sie auf die Daten zugreifen können oder alternativ auch was anderes machen können, dann könnten Sie versuchen, das Log anzufordern mit Spin Try Log. Wenn es geklappt hat, gehen Sie in den kritischen Bereich rein und machen da was auf den gemeinsamen Daten und ansonsten nutzen Sie die Zeit für irgendwas anderes und kehren dann später vielleicht zu dieser Stelle zurück und versuchen erneut das Log zu kriegen. Ja. Wenn Sie es nicht in der Form machen, dann machen Sie halt einfach direkt Spin Log und dann müssen Sie eben warten, bis das Log verfügbar wird. Im Normalfall ist es aber so, dass Sie solche Möglichkeiten nicht haben und dass Sie einen Log direkt komplett anfordern sollten, weil in den Code-Bereichen, wo Sie mit Spinlogs arbeiten, sind Sie ja in Bereichen, wo Sie nicht schlafen dürfen. Das heißt, es sind Dinge, die relativ schnell abgearbeitet werden müssen. Und da werden Sie in der Regel nicht die Möglichkeit haben, noch groß irgendwelche anderen Dinge zu machen. Weil während Sie was anderes tun, könnte es ja sein, dass das Log frei wird und neu vergeben wird an jemand anders. Ja, deswegen, wenn Sie das Ziel haben, aus Ihrem Codeblock möglichst schnell wieder rauszukommen, dann sollten Sie das Log vollständig anfordern, halt den kurzen Moment warten, bis es da ist und dann geht es wieder raus. Neben den einfachen Spin-Logs gibt es auch sogenannte Reader-Writer-Logs. Ja, das ist jetzt diese Geschichte, die wir vorhin schon allgemein zu Logs behandelt haben, dass Sie das also unterscheiden können, ob Sie nur lesend oder auch schreibend zugreifen wollen. Und die gibt es hier nur in diesen zwei Varianten. Ein Read-Log werden Sie dann anfordern, wenn Sie nur lesen wollen. Und da ist es möglich, dass mehrere Code-Teile dasselbe Read-Log anfordern. Und ein Write-Log werden Sie anfordern, wenn Sie lesen und schreiben wollen. Und das duldet dann keine weiteren Zugriffe. Das Ganze macht nur Sinn, wenn Sie eine klare Trennung haben, also wenn es Programmteile gibt, die nur lesend auf irgendwas zugreifen und Programmteile, die halt auch schreiben müssen. Na, wenn Sie sowas haben, dass Sie abwechselnd immer lesen und schreiben, ist es nicht vernünftig, erst das zum Lesen zu locken, dann was zu lesen, dann das Log freizugeben, dann wieder zu sperren mit einem Write-Log und so weiter, sondern dann sollten Sie direkt das Write-Log anfordern. Diese Übersichtstabelle fällt dann entsprechend bei den Reader-Writer-Logs etwas kürzer aus. Ja, das ist auch wieder diese Verträglichkeitstabelle, die wir vorhin allgemein gesehen haben, aber weil es hier keine Concurrent Read und Concurrent Write-Logs in dem Sinne gibt, sondern nur allgemeine Read- und Write-Logs, haben Sie halt nur diesen kleinen Bereich. Gut, und diese Read- und Write-Log-Funktionen gibt es auch wieder in Varianten, die dann noch die Interrupts behandeln. Muss man auch nicht weiter drüber reden. Jetzt gibt es aber Code-Bereiche im Kernel, die durchaus schlafen können. Und dann brauchen Sie nicht diese Spin-Logs zu verwenden, sondern dann können Sie sogenannte Semaphore verwenden. Semaphore im Kernel, die also jetzt nicht mit normalen Semaphoren aus Anwendungsprogrammen verwechselt werden sollten, das sind schlafende Logs. Und wenn also ein Semaphore bereits gelockt ist, und der nochmal angefordert wird, dann wird hier auch wieder eine Warteschlange aufgebaut und die Code-Teile schlafen halt da drin. Das kann sein, dass es zum Beispiel in einem Prozess ist, der in den Kernel-Modus gewechselt ist, dann wird einfach dieser Prozess schlafen gelegt und kann später weiterarbeiten. Und wenn jetzt so ein Code-Block wieder ein Semaphore freigibt, dann wird der erste Thread oder was auch immer es ist aus der Warteschlange, wird aktiviert und kann dann weiterarbeiten. Also das funktioniert im Prinzip ähnlich wie normale Mutexe oder Semaphore, nur dass das Ganze im Kernel läuft, also auch diese Log- oder Semaphore-Variablen, die liegen im Kernel-Speicher praktisch. Ja. Und weil die Dinger eben schlafen können, sind die auch sinnvoll für Sperren, die Sie längere Zeit halten wollen. Ja, weil wenn mehrere gleichzeitig versuchen, eben diese Sperre zu kriegen und Sie rechnen jetzt längere Zeit, nachdem Sie diese Sperre erhalten haben, dann müssen alle anderen ja sehr lange warten. Und wenn Sie es mit einem Spin-Log machen würden, dann würden die sich ja ständig im Kreis drehen mit aktivem Warten. Und deswegen ist es hier gut, weil hier eben dann die Teile schlafen gelegt werden und keine Rechenzeit verbrauchen. Diese Semaphore können Sie darum nicht in Interrupt-Händlern benutzen. Ja, haben wir schon gesagt, Interrupt-Händler können sich nicht schlafen legen. Und Sie müssen auch aufpassen, wenn Sie gleichzeitig Semaphore, also Kernel-Semaphore und Spin-Logs benutzen wollen. Weil wenn Sie schon ein normales Log haben, dann dürfen Sie keinen Semaphore anfordern. Ja, wenn Sie es doch tun würden und Sie würden den Semaphore direkt kriegen, dann wäre es okay, ja, dann würden Sie durchkommen. Aber in dem Fall, wo Sie den Semaphore nicht kriegen würden, würden Sie ja schlafen gelegt werden. Und das ist nicht gut, wenn Sie schon ein Log haben. Ja, weil etwas, das ein Log hat, sollte nicht schlafen, weil eben die ganzen anderen Dinge, die auf das Log warten, ja nicht auch ihrerseits schlafen können, sondern dann in Endlosschleifen laufen, während ihr Code gerade schläft. Okay, und diese Kernel-Semaphore, sind prinzipiell auch so gemacht, dass sie auch von mehreren Threads gleichzeitig reserviert werden können. Genau wie die User Mode Semaphore, wo sie auch einen größeren Startwert als 1 reinstecken können, um praktisch mehrfach eine Ressource zu nutzen, eine Ressource, die mehrfach vorkommt. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Rest das nächste Mal. Danke.